Einen wunderschönen guten Tag und vor allem ein gutes, hoffnungsvolles, möglichst friedliches neues Jahr. Das wünschen wir uns immer. Und das Jahr ist ja auch noch nicht so alt und es ist trotzdem schon auch ganz, ganz viel passiert. Ich freue mich, dass Sie alle zu unserer Anhörung gekommen sind, hier im Raum, an den Fernsehgeräten, an der Übertragung. Wir beschäftigen uns die nächsten 1,5 Jahre mit dem Mindestlohn. Die Anhörung ist aufgrund eines Antrags der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Mindestlohngesetz reformieren, 15 Euro pro Stunde sicherstellen, auf Bundestagsdrucksache 21.346 sowie auf dem Antrag der Fraktion Die Linke, Mindestlohn auf 15 Euro anheben und dauerhaft armutsfest machen, auf Bundestagsdrucksache 21.347 beschlossen worden. Und wir führen die durch. Und ich begrüße ganz herzlich unsere Staatssekretärin, die parlamentarische Staatssekretärin, Frau Katja Mast. Von Ihnen wollen wir wieder hören, wie Sie zu den einzelnen Fragen stehen. Sie haben ja auch bereits Ihre Stellungnahmen abgegeben. Die liegen auf 21.1171 in der Drucksache vor. Wir verzichten wie immer auf Eingangsstatements. Dafür haben wir die Redeblöcke von 9 mal 8 Minuten. Wir haben dann ganz zum Schluss auch noch eine freie Runde mit 10 Minuten und nutzen die Zeit effektiv. Es ist immer gut, auch wenn konkrete Fragen gestellt werden. Die lassen auch konkrete Antworten zu. Achten Sie also auch auf die Uhrzeit. Und ich begrüße nun alle Sachverständigen und rufe sie einzeln auf. Ich freue mich, von der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände Herrn Steffen Kampeder zu begrüßen. Willkommen. Vom Zentralverband des Deutschen Handwerks Herr Jan Dannenbring. Guten Tag. Vom Deutschen Gewerkschaftsbund Stefan Kötzel. Ebenso willkommen. Vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung Herrn Professor Dr. Mario Bossler. Grüße Sie. Und vom Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut Herr Dr. Malte Lübcke. Guten Tag. Als Einzelsachverständige begrüße ich ganz herzlich Herrn Professor Dr. Gregor Güsing hier im Raum und per Video zugeschaltet Herr Professor Tom Krebs. Sind Sie uns herzlich willkommen. Wir übertragen live, das ist dann auch in der Mediathek zu sehen, wird zur Verfügung gestellt, bleibt auch dort abrufbar. Bild- und Tonaufnahmen sind untersagt und wir beginnen nun mit der Befragung der Sachverständigen. Ich rufe auch immer wieder den Namen auf, das dient für die Protokollanten im Hintergrund, das auch gut zuordnen zu können und auch ein ordentliches Protokoll dann zur Verfügung zu stellen. Ich bitte nun die Mitglieder der CDU-CSU-Fraktion um ihren Wortbeitrag. Bitte schön.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine erste Frage geht an die Bundesvereinigung Deutschen Arbeitgeberverbände, an Herrn Steffen Kampeter. Mich selber verbindet als langjährige Personalleiterin am Flughafen Hamburg eine eigene Geschichte mit dem Mindestlohn. Wir haben 2012 den ersten mit 8,50 Euro, also landesweit, einführen müssen, damals unter dem ersten Bürgermeister Olaf Scholz. Das war eine sehr spannende Sache. Ich bin froh, dass wir heute für sowas eine hochkarätig zusammengesetzte Tarifkommission haben und habe da großen Respekt vor Ihrer Tätigkeit. Aber Herr Kampeter, wie beurteilen Sie selber die Rolle der Mindestlohnkommission bei der Festlegung des Mindestlohns? Inwiefern trägt diese Unabhängigkeit zur Stabilität des Arbeitsmarktes Ihres Erachtens bei? Und welche konkreten Auswirkungen hätte eine deutliche Anhebung des Mindestlohns auf Beschäftigung, insbesondere bei gering qualifizierten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern?
Frau Carstensen, vielen Dank. Herr Kampeter, ich hoffe, Sie wissen die Fragen noch alle.
Ja. Herr Vorsitzender, Frau Abgeordnete, meine sehr verehrten Damen und Herren, das Wichtigste bei unserer Rolle in der Mindestlohnkommission ist Unabhängigkeit. Das ist zentral. Mindestlohn eignet sich hier in der politischen Kommunikation sehr für Populismus oder für flotte Forderungen. In der Mindestlohnkommission sitzen Menschen, die aus der Sozialpartnerschaft kommen, die wissen, dass Löhne erwirtschaftet werden müssen. Wir haben zwar unterschiedliche Funktionen, aber wir kennen die Entgeltstrukturen. Wir wissen, dass es Branchendifferenzierungen gibt. Alles, was, wenn man sich lediglich auf eine Zahl konzentriert, aus der Diskussion rausfällt. Und wir haben auch ein breites Kreuz, dass wir uns gegen politische Einflussnahme wehren. Und die Grundlage der Mitarbeit in der Mindestlohnkommission ist eben auch der Respekt vor der Unabhängigkeit unserer Entscheidung. Die gefallen manchen mehr, manchmal weniger. Und wir haben auch in unseren Gruppen sicherlich etwas zu erklären. Ich vermute, bei Herrn Kozell ist es immer zu niedrig. Bei mir ist es immer zu hoch in der Organisation. Trotzdem hat das, wenn wir von wenigen Ausnahmen absehen, zur Friedensbildung beigetragen. Und ich glaube, dass sich das System an sich unter Respektwahrung von Unabhängigkeit bewährt hat und damit auch die von uns ja mehr befürchteten Arbeitsplatzeffekte durch eine maßvolle, verantwortungsvolle Mindestlohnausgestaltung in dem Maße nicht eingetreten sind, jetzt vielleicht eintreten werden, aber bisher nicht eingetreten sind, weil wir uns daran auch gehalten haben, dass wir die jeweils andere Sicht der Dinge auch in unser Entscheidungs- und Abstimmungsverhalten mit einbeziehen.
Vielen Dank, Herr Kampeter. Frau Carstensen.
Ja, ich habe vielleicht, vielen Dank, Herr Kampeter. Ich habe vielleicht doch ein bisschen viel auf einmal noch Fragen gestellt. Wenn Sie noch Ihre Einschätzung dazu abgeben mögen, wie eine weitere Anhebung des Mindestlohns sich eben auf die Beschäftigung konkret, kann man konkretisieren, im Mittelstand auch und insbesondere bei gering qualifizierteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern auswirken könnte. Dankeschön.
Herr Kampeter, bitte.
Die rückblickende Mindestlohnanalyse hat ja geringe, teils negative Arbeitsplatzeffekte ausgeworfen. Aber wir kommen jetzt insbesondere durch den politischen Eingriff, durch die vorvergangene und zu Ende gegangene Bundesregierung und den damaligen Bundestag, jetzt insbesondere im Dienstleistungsbereich und im Bereich der eigenen Bereichen in Schwierigkeiten. Das heißt, wir verlagern Beschäftigung. Beispielsweise, wenn Sie den landwirtschaftlichen Bereich anschauen, werden dort Lohn- und personalintensive Bereiche zukünftig nicht mehr regional, sondern international produziert. Wir haben einen gewissen Trade-off zwischen Ausbildung und Mindestlohnbereiche. Wir spüren, dass es attraktiv, bei bestimmten Zielgruppen offensichtlich attraktiver ist, im Mindestlohn zu arbeiten, als perspektivisch die Früchte einer Ausbildung zu ernten. Und wir hören und kritisieren das im Übrigen auch, dass es einen gewissen Trend gibt, in niedrig qualifizierten Tätigkeiten in den informellen Sektor zu werden. Das kann eigentlich auch nicht Ziel unserer Mindestlohnpolitik oder unserer Mindestlohnentscheidung sein. Und was auch noch aus meiner Sicht wichtig ist, wir kommen jetzt in Bereiche, wo wir das Tarifgitter von unten anschieben. Und die meisten gehen ja immer davon aus, es betrifft nur die niedrigen Einkommensbereiche, aber durch die aktuellen Anpassungsentscheidungen fangen wir an, auch im gewerblichen und im industriellen Bereich in bestimmten Tarifbereichen das gesamte Tarifgitter nach oben zu schieben. Und damit wird die Mindestlohnkommission entgegen dem gesetzlichen Auftrag eher als Notar vergangener Lohnentwicklung auch zum Akteur zukünftiger Lohnentscheidungen, weil natürlich im Hinblick auf Mindestlohnentscheidungen nun auch tarifpolitische Entscheidungen nach vorne beziehungsweise das Tarifgitter nach oben getrieben wird. Das hat Frau Nahles, das haben alle, die damals es unterstützt, betrieben und befördert haben, gesagt, das wollen sie nicht. Und wir wollten das damals nicht, wir wollten es heute nicht. Und wir müssen bei zukünftigen Mindestlohnentscheidungen noch sensibler sein, dass wir vom Notar vergangener tarifpolitischer Entscheidungen nicht zum Akteur und zum Treiber tarifpolitischer Lohnentwicklung werden. Denn irgendwann werden dann ja auch die Sozialpartner überflüssig, wenn ein vom Staat berufenes Gremium aktiv Lohnpolitik betreibt.
Wer möchte als nächstes? Frau Seitz.
Ja, vielen Dank. Welche Folgen, also ich komme ja aus dem Handwerk, gelernte Fleischermeisterin vielleicht noch dazu. Wie wirkt sich dieser stark steigende Mindestlohn für, vor allen Dingen für personalintensive Bereiche wie Dienstleistungen, Handwerk, Pflege, Gastronomie? Und inwiefern unterscheiden sich die Auswirkungen zwischen Ost- und Westdeutschen Regionen? Das wäre jetzt die Frage ZDH oder BDA.
Herr, dann bringt bitte.
Ja, vielen Dank für die Frage, die sich tatsächlich in erster Linie an den ZTH richtet und an das Handwerk. Sie haben es gesagt, das Handwerk ist besonders lohn- und personalintensiv und leidet deswegen oder ist deswegen besonders betroffen von den Entscheidungen der Mindestlohnkommission. Das geht über alle Betriebe. Das betrifft aber vor allen Dingen gerade die Betriebe im Dienstleistungssektor, in der Gebäudereinigung, in den Lebensmittelhandwerken, aber auch in anderen Bereichen des Handwerks spüren wir die Auswirkungen unmittelbar. Eine große Gefahr, die bei dem gesetzlichen Mindestlohn besteht, Herr Kampeter hat es bereits angerissen, ist der Stauchungseffekt bei den bestehenden Tarifverträgen und der Kaminzug-Effekt über alle Entgeltgruppen hinweg. Also das sehen wir auch im Handwerk, dass viele Unternehmer beklagen, dass sie nicht mehr den hinreichenden Abstand gewährleisten können zwischen der Entlohnung der unteren Entgeltgruppen, die sich eben an dem gesetzlichen Mindestlohn orientieren, und den qualifizierten Facharbeitern, die mit zu Recht einen gewissen Lohnabstand zu den unteren Entgeltgruppen erwarten. Und insofern sind das schon sehr problematische Entwicklungen und Folgen des gesetzlichen Mindestlohnes. Und wir spüren es eben auch bei dem Thema gerade Ausbildung. Auch da, Herr Kampeter hat es angesprochen, stellen wir fest, dass gerade schlecht qualifizierte, also auch schulisch schlecht qualifizierte junge Leute eher den Weg in eine Beschäftigung suchen als in eine qualifizierte Ausbildung. Vielen Dank.
Vielen Dank auch, Herr Dannenbring. Und es geht in die Runde der AfD. Herr Bonhoff, bitte.
Herr Vorsitzender, vielen Dank fürs Wort, meine Damen und Herren. Auch wir sehen es so, dass der Mindestlohn als solcher außer Frage steht. Die Frage ist nur, wie wird er ausgestaltet? Und genau deshalb sind wir jetzt hier und überlegen, wie wir damit umgehen können mit dieser Thematik. Meine erste Frage geht insoweit auch an Herrn Kampeter. In Ihrer Stellungnahme stellen Sie zum Beispiel fest, dass nur 1,4% aller Beschäftigten mit Mindestlohn in einer Vollzeitbeschäftigung seien, was, soweit ich das weiß, auch absolut korrekt ist. Was folgt daraus für Sie für die Wirksamkeit der Forderung nach armutsfesten Löhnen?
Herr Kampeter, bitte.
Herr Bonhoff, ich danke für die Frage, weil sie mir die Möglichkeit gibt, ein Missverständnis aufzuklären. Löhne sind kein sozialpolitisches Instrument, sondern Löhne spiegeln wirtschaftliche Leistungsfähigkeit wider. Deswegen haben wir unterschiedliche Lohndifferenzierungen in unterschiedlich produktiven Bereichen der Wirtschaft. Und deswegen ist es ja auch so wichtig, dass wir den Tariflohnbezug in der Mindestlohnkommission unmittelbar auch aufrechterhalten als einen zentralen Abwägungskriterium. Etwas völlig anderes ist die Betrachtungsweise von Mindestlohnpolitik als in den sogenannten Living Wage Konzepten, die sehr von der Bedürftigkeitsseite ankommen. Da wird dem Lohn eigentlich eine sozialpolitische Funktion zugewiesen, die er eigentlich nicht haben kann. Denn Sozialpolitik und Wirtschaftlichkeit in den Betrieben können durchaus auch auseinanderfallen. Und so ist beispielsweise ja auch ein Lohn von 12 Euro oder 13 Euro in einer Agglomeration mit hohen Mieten möglicherweise nicht der politischen Vorgabe von Armutsfestigkeit genügend, während er in einem weniger besiedelten Gebiet mit einem Überschussangebot an Wohnraum durchaus der Armutsfestigkeit politisch definiert folgen kann. Deswegen sind die Instrumente, beispielsweise im Sozialrecht mit der unterschiedlichen Wohnkostenzuschüssen, ja genau dazu geeignet, Armutsfestigkeit herzustellen. Und man darf Unternehmen nicht damit überfordern, dass sie zum sozialpolitischen Akteur werden. Wenn sie zu sehr politischen Vorgaben folgen, sind sie schneller pleite. Und damit ist sozialpolitisch auch kein Fortschritt erreichbar.
Herr Bonhoff, bitte.
Vielen Dank für die Antwort. Ich habe sie fast erwartet. Sie deckt sich auch letztendlich mit dem, was ich zum Teil eben auch vertrete. Ich komme auch aus der Bauindustrie ursprünglich mal. Und insoweit weiß ich auch um die Probleme, die den Arbeitgebern zum Teil entstehen, und dass man nicht alles über den Lohn lösen kann, weil das nämlich dazu zu weiteren Problemen führt. Jetzt wird natürlich noch weiter gefordert, zum Beispiel, dass eine jährliche Anpassung erfolgen soll und gegebenenfalls auch Prognosen mit einbezogen werden sollen bei der Ermittlung des Mindestlohns. Wie stehen Sie dazu, Herr Kampeter?
Herr Kampeter, bitte.
Danke. Herr Abgeordneter, das lehnen wir ab, weil dann die Gefahr nicht keine Gefahr, sondern Realität ist, dass wir lohnpolitische Akteure werden. Tarifverträge haben Laufzeiten, die gehen weit, Gott sei Dank weit über ein Jahr hinaus, von 24 bis 36 Monaten. Sie schaffen Stabilität und Verlässlichkeit in der betrieblichen Ausgestaltung des Faktors, der Bezahlung des Faktors Arbeit. Wenn Sie Prognosen machen würden zur Grundlage, wir haben darüber auch in einem vertraulichen Kreis schon mal diskutiert, jetzt darf ich ja nicht die Vertraulichkeit von Mindestlohnsitzungen hier verlassen. Wenn Sie diese Prognosen machen, dann prognostizieren Sie potenziell Tarifvertragsergebnisse. Und dann werden diejenigen, die am Tarifvertragstisch sitzen, sagen, ihr habt doch nicht alle Tassen im Schrank, dass ihr mit in euren 6 Leuten da unseren Tarifvertrag wesentlich ausgestaltet. Und wenn man das jährlich macht, muss ich Ihnen sagen, Bundestagswahlen sind alle 4 Jahre und führen zu Fokussierung unter anderem auch auf Mindestlohn. Und ich bin sehr glücklich, dass es lediglich alle 2 Jahre sind, dass versucht wird, von politischer Seite auf die Kommission Druck auf ein bestimmtes Ergebnis zu machen. Wenn Sie den Intervall halbieren, verdoppeln Sie den Druck und verringern die Bereitschaft und auch die Möglichkeit der unabhängigen Entscheidung.
Herr Bonhoff, bitte.
Ja, vielen Dank. Dann bin ich noch bei einem ähnlichen Thema. Da würde ich gerne den Herrn Dannenbrink auch noch zu befragen. Das Thema Mindestlohnkommission und wenn an der Mindestlohnkommission vorbei, wie hier zum Teil beantragt, auf 15 Euro gesetzlich der Mindestlohn festgelegt würde. Was wären die Folgen für die Mindestlohnkommission, für die Beschäftigung selbst, für die kleinen und mittleren Unternehmen und auch für die Tarifautonomie? Wie würden Sie das bewerten?
Herr Dannenbrink, bitte.
Ja, vielen Dank. Ein Aspekt einer überhöhten Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns habe ich eben schon angesprochen. Das ist der Stauchungseffekt in den unteren Lohngruppen und der Kaminozugeffekt auf der anderen Seite. Zudem ist gerade für das Personal und auch kostenintensive Handwerk ist es sehr schwierig, jede Lohnerhöhung weiterzugeben an die Kunden. Gerade im Handwerk sehen wir oder stehen wir vor der Gefahr, dass Kunden dann ausweichen auf andere Angebote, insbesondere in der Schwarzarbeit. Also eine überhöhte Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohnes wäre ein Turbo für sozusagen die Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung. Und gerade im Handwerk leiden wir ganz besonders unter diesen beiden Phänomenen. Und insofern sind wir sehr froh, dass in der letzten Anpassungsrunde es gelungen ist, eine angemessene Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohnes zu beschließen, die auch der wirtschaftlichen Entwicklung jetzt Rechnung trägt. Denn die letzten Runden waren ja in Zeiten sehr guter wirtschaftlicher Rahmenbedingungen gefasst worden. Jetzt befindet sich auch das Handwerk in einer Krise. Wir bauen Beschäftigung ab in sogar beträchtlichem Maße. Und insofern ist jede zusätzliche Belastung der Betriebe über einen überhöhten gesetzlichen Mindestlohn Gift für Beschäftigung und letztlich auch Ausbildung. Und insofern sind wir sehr dankbar für die angemessene Entscheidung im letzten Jahr.
Danke, Herr Dannenbrink. Herr Bonhoff.
Ja, vielen Dank für die Antwort. Vielleicht noch ein Punkt, der ist eben schon ansatzweise angeklungen. Da ging es um die Stauchungseffekte etc. pp. Mir macht da wirklich eine große Sorge die Berufsausbildung. Ich habe die große Befürchtung, dass eben Auszubildende sagen, 15 Euro bar auf der Tasche, das ist eine tolle Sache, und sich da nicht in die Ausbildung begeben. Wie bewerten Sie das, Herr Dannenbrink?
Herr Dannenbrink, bitte.
Ja, vielen Dank. Ja, das, für das Handwerk ist diese Frage von großer Bedeutung, denn das Handwerk versteht sich immer noch als Ausbilder der Nation. Und die Ausbildung ist für uns das A und O, möchte ich sagen, für das Handwerk. Und insofern sind alle Maßnahmen, die geeignet sind, die Ausbildung zu beeinträchtigen, hochproblematisch. Und gerade ein überhöhter Mindestlohn führt dazu, dass junge Leute einen schnellen Euro machen wollen, als in eine vernünftige Ausbildung zu investieren, die sich langfristig auszahlt und die vor Armut schützt.
Vielen Dank. Wir kommen zur Befragungsrunde der SPD. Frau Nasser, bitte. Frau Michel, bitte.
Genau, wir haben getauscht, aber kein Problem. Vielen Dank fürs Wort. Meine ersten Fragen richten sich an Professor Dr. Bossler. Und zwar, welche Auswirkungen erwarten Sie von der Anhebung des Mindestlohns erst auf 13,90 Euro und dann auch auf 14,60 Euro zum 1. Januar 2027 im Hinblick ganz speziell auf die Beschäftigtenzahlen und die Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer? Und können Sie vielleicht auch was dazu sagen, wie sich aus Ihrer Sicht das entwickelt hätte, wenn wir bei 15 Euro gelandet wären?
Vielen Dank, Frau Michel. Herr Professor Bossler, bitte.
Ja, vielen Dank für Ihre Frage. Also wir müssen erstmal die Größenordnung dieser unterschiedlichen Mindestlöhne einordnen. Also die Mindestlohnkommission hat ja Mitte des letzten Jahres beschlossen, den Mindestlohn auf 14,60 dann im nächsten Jahr zu erhöhen. Das war zum damaligen Zeitpunkt, entsprach das 60% des Medianlohns. Bis nächstes Jahr, weil es dann eben nachlaufend ist, wird es wahrscheinlich sinken, auch auf 58,4% des Medianlohns. Würde man es auf 15 Euro erhöhen, würde es zufällig genau den 60% im nächsten Jahr entsprechen, gemäß unserer Vorhersage, wie sich die Löhne wahrscheinlich entwickeln würden. Jetzt kann man sich dieser Frage, was bedeutet das für die Beschäftigung, auf zwei Weisen nähern. Einerseits vergangenheitsbasiert, und das haben wir jetzt in unterschiedlichsten Studien in den letzten Jahren gemacht. Wir haben uns die vergangenen Erhöhungen des Mindestlohns und die Mindestlohneinführung angeschaut. Und da muss man sagen, dass die Mindestlohneinführung und die Erhöhung aus wissenschaftlicher Sicht sehr positiv zu bewerten sind. Also wir sehen kaum Beschäftigungseffekte. Und dadurch, dass der Mindestlohn eben so positiv zu bewerten ist, könnte man daraus schließen, dass man ihn jetzt noch schrittweise weiter erhöhen kann über die Werte, die wir in den letzten Jahren hatten, hinaus. Diese Bewertung beruht aber auf Mindestlöhnen, die sich so in dem Raum zwischen 48% und 55% des Medianlohns bewegt haben. Jetzt gehen wir darüber hinaus. Das heißt, das sind unsere wissenschaftlichen Erkenntnisse nicht ganz so deutlich. Wir müssen uns da auf Prognosestudien berufen. Da sind uns zwei Prognosestudien bekannt, die aktuell existieren. Einmal von Ahlfeld, Seidel und Roth und einmal von Drechsel Grau, und die kommen auf Werte zwischen 55% und 65% sogar. Also in diesem Raum fängt irgendwann an, der Arbeitsmarkt sozusagen zu kippen. Also all diese Studien kommen zu dem Schluss, man kann den Mindestlohn nicht beliebig hochsetzen, aber die Studien sind auch nicht hinreichend genau, um sagen zu können, ab welchem Punkt wird das der Fall sein. Also bei 14,60 Euro ist es noch nicht der Fall und bei 15 Euro schon. Das wissen wir zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht. Also wir haben da eine gewisse Unsicherheit. Und insofern kann man jetzt diese aktuelle Erhöhung des Mindestlohns schon als progressiv bezeichnen oder als mutig bezeichnen. Und sie ist ja dann im Einklang zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern getroffen worden. Und so hoffen wir eben, dass die tragbar sein wird, so wie sie beschlossen wurde.
Vielen Dank, Frau Michel.
Ja, vielen Dank. Eine kurze Nachfrage. Wir wissen, dass wir gerade im Osten natürlich überproportional sozusagen davon profitiert haben. Also viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben davon profitiert, von dieser Erhöhung. Gibt es da auch Erkenntnisse, wie sich das im Westen des Landes, also gibt es spezielle Unterschiede oder hebt sich das irgendwann auf?
Herr Professor Bostler, bitte.
Ja, also es ist tatsächlich so, dass der Mindestlohn bisher zu einer Angleichung, also zu einer beschleunigten Angleichung der Löhne zwischen Ost und West geführt hat. Also die Lohnlücke zwischen Ost und West ist auch im monatlichen Arbeitseinkommen heute nicht mehr so hoch, wie sie noch war vor der Mindestlohneinführung. Also der Mindestlohn hat da geholfen. man könnte auf der anderen Seite ökonomisch daraus auch schließen, dass in Westdeutschland auch noch ein höherer Mindestlohn möglich wäre. Das würde dann aber in die Richtung gehen eines differenzierten oder regional differenzierten Mindestlohns. Und das ist wahrscheinlich politisch nicht gewollt. Und damit müssen wir uns eben dann eben abfinden, dass der Mindestlohn dann eben ein Kompromiss ist aus der wirtschaftlichen Tragfähigkeit und dem Maß, in dem wir dann eben die Löhne erhöhen können in Ost und West.
Vielen Dank. Frau Michel.
Letzte Frage. Wie hat sich der Mindestlohn seit der Einführung im Vergleich zur allgemeinen Lohnentwicklung und zur Tariflohnentwicklung entwickelt?
Wahrscheinlich auch um Professor Bosler, oder? Genau. Ja. Bitte schön.
Ja, tatsächlich war es so, dass nach der Einführung, also im Zeitraum von 2015 bis 2020, der Mindestlohn etwas hinter der Tariflohnentwicklung und der allgemeinen Lohnentwicklung hinterhergehinkt ist. Das liegt dann zum Teil auch an den nachlaufenden Beschlüssen der Mindestlohnkommission. Also die Lohnentwicklung war schneller als die des Mindestlohns. Das hat sich aber in den letzten Jahren gekehrt. Also heute können wir sagen, dass der Mindestlohn jetzt 16% über der allgemeinen Lohnentwicklung seit 2015 liegt. Er liegt auch oberhalb der Preisentwicklung. Wir haben heute 24% höheren Mindestlohn gemessen an der Kaufkraft verglichen zu Anfang 2015. Also Mindestlohnbeschäftigte haben heute 2,04 € mehr in der Tasche in Kaufkraft bereinigt als noch zur Einführung des Mindestlohns. Und auch seit der Mindestlohn außerordentlich erhöht wurde, also seit der Erhöhung im Oktober 2022, hat sich der Mindestlohn positiver entwickelt als die allgemeine Lohnerhöhung und auch stärker entwickelt als die Preisentwicklung. Klar, ein Teil des Mindestlohns wurde in gewisser Weise aufgefressen durch die Preisentwicklung, aber der Mindestlohn ist heute auch höher kaufkraftbereinigt als im Oktober 2022. Heute haben die Mindestlohnbeschäftigten 85 € mehr als zu diesem Zeitpunkt auch preisbereinigt.
Vielen Dank, Frau Michel.
Dann geht meine nächste Frage an Kollegen Körzell vom DEB. Und zwar geht es mir um den Referenzwert von 60% des Bruttomediallohns. Inwieweit ist der Referenzwert von 60% aus Ihrer Sicht als Orientierungsmarke für die Mindestlohnkommission geeignet?
Herr Körzell, bitte.
Ja, herzlichen Dank für die Frage. Wir haben ja mehrere Punkte, die wir berücksichtigen müssen, auch nach dem Mindestlohngesetz. Und im September des Jahres 2024 hat der damalige Bundesarbeitsminister in einem Brief an die Vorsitzende der Mindestlohnkommission klargemacht bzw. uns erläutert, dass auch im Hinblick auf die Umsetzung der europäischen Mindestlohnrichtlinie zukünftig das 60%-Kriterium als Referenzwert berücksichtigt werden soll. Dem haben wir Rechnung getragen, indem wir in unserer neuen Geschäftsordnung der Mindestlohnkommission diesen Referenzwert als einen weiteren Orientierungspunkt bei der Findung des Mindestlohns festgelegt haben. Wir glauben, dass diese Maßnahme auch getragen hat. Das macht sich auch an der jetzigen Erhöhung, an den Erhöhungsschritten deutlich. Und von daher ist das ein wichtiges Instrument, weil es für angemessene Löhne, Mindestanforderungen als Löhne, gilt dieses 60%-Kriterium. Und das haben wir jetzt auch in der Geschäftsordnung so verankert, um dem auch anschließend bei den Erwägungsgründen mit Rechnung zu tragen.
Vielen Dank, Herr Körzell. Wir kommen zur Runde der Bündnis 90 Die Grünen. Frau Lang, bitte schön.
Danke, Herr Vorsitzender, und frohes neues Jahr an alle. Meine erste Frage geht ins Digitale an Professor Tom Krebs. Und zwar seit der Einführung des Mindestlohns und eigentlich bei jeder Erhöhung wird es ja immer wieder begleitet von Sorgen um die Effekte auf die Beschäftigung. An Sie die Frage, wie schätzen Sie die Auswirkungen der aktuellen Mindestlohnerhöhung, aber vor allem von möglichen weiteren Erhöhungen hin zu den 60%, die gerade auch schon angesprochen wurden, des medianen Bruttolohns auf die Gesamtbeschäftigung und auch auf die Arbeitslosigkeit? Ein.
Vielen Dank, Frau Lang. Herr Professor Krebs.
Ja, vielen Dank für die Frage. Es wurde ja gerade schon erwähnt, dass eine Anwendung des 60%-Kriteriums aktuell ungefähr zu einem Mindestlohn von rund 15 € führen würde. Und die Literatur zeigt jetzt eigentlich mit gewissen Unsicherheiten, dass ein solches Mindestlohnniveau keinen nennenswerten Effekt auf die Gesamtbeschäftigung hätte und auch nicht zu struktureller Arbeitslosigkeit führen würde. Das schließt jetzt nicht aus, und das ist ganz wichtig bei der Interpretation, dass die damit verbundenen Mindestlohnerhöhungen in einigen Branchen, und das ist eben ganz wichtig, zum Beispiel Gastgewerbe, Einzelhandel, und es wurde schon das Handwerk erwähnt, dass es in diesen Branchen dazu kommen könnte zu einem Rückgang der Beschäftigung. Diese Gefahr besteht, und diese Gefahr besteht derzeit hauptsächlich, weil die wirtschaftliche Lage in Deutschland schlecht ist und das verfügbare Einkommen der privaten Haushalte niedrig. Und die politische Antwort auf diese Problematik kann jetzt nicht sein, das Lohnniveau zu drücken und den Beschäftigten in diesen Branchen keinen armutsfesten oder existenzsichernden Lohn zu zahlen. Ich würde sagen, das ist schlecht für die Beschäftigten, aber das wäre auch schlecht für die Konjunktur und würde die Problematik eigentlich nur verschärfen. Ich denke, die politische Antwort auf die Problematik müsste dann eine Wirtschaftspolitik sein, die eine nachhaltige Erholung der deutschen Wirtschaft ermöglicht. Wenn sich die wirtschaftliche Lage nachhaltig verbessern sollte, dann wären auch die Geschäftsaussichten in der Gastronomie oder im Einzelhandel wesentlich besser. Eine kräftige Erholung hilft allen, aber insbesondere diesen Branchen, weil dann die Konsumausgaben auch wirklich dazu leiten, dass es in diesen Branchen die Leute mehr ausgehen, etc. etc. Das müsste eigentlich also die Antwort sein in dieser schwierigen Lage, wenn man sagt, naja, es gibt gewisse Branchen, die haben da gewisse Schwierigkeiten. Und das stimmt natürlich, das kann man nicht leugnen. Abschließend möchte ich noch ganz kurz anmerken, dass ich nicht überzeugt bin, dass die Bundesregierung die richtigen Antworten auf die schwierige wirtschaftliche Lage hat oder gibt. Aber das ist jetzt für mich kein Argument gegen eine Erhöhung des Mindestlohns oder gegen das 60-Prozent-Kriterium. Wir können ja nicht die vielen Beschäftigten im Niedriglohnsektor jetzt bestrafen, nur weil die Bundesregierung ihre wirtschaftspolitischen Hausaufgaben nicht gemacht hat. Ich bedanke mich.
Vielen Dank. Frau Lang, bitte.
Vielen Dank für die Antwort. Ich glaube, Sie sind wenig überrascht, dass wir uns bei der letzten Bewertung anschließen würden und auch noch mal für die Ausführungen zur auch wirtschaftlichen Bedeutung von armutsfesten Löhnen. Wir haben ja über die 60-Prozent-Schwelle schon gesprochen. Die ist Teil der Geschäftsordnung der Mindestlohnkommission. Wie bewerten Sie den Vorschlag, das Kriterium 60% des medianen Bruttolohns von Vollzeitbeschäftigten ausdrücklich auch ins Mindestlohngesetz zu verankern? Und was wären die Vorteile da im Vergleich zur jetzigen Regelung?
Herr Professor Krebs, bitte.
Also der Vorschlag, das 60-Prozent-Kriterium gesetzlich zu verankern, ist aus meiner Sicht zu begrüßen. Also dieser Vorschlag stärkt die Legitimation der Entscheidungen der Mindestlohnkommission und bringt auch die Gesetzgebung in Einklang mit den EU-Richtlinien. Zudem denke ich, dieses Kriterium ist ökonomisch sinnvoll und es setzt einen ökonomisch sinnvollen Referenzwert, um, wie gesagt, einen existenzsichernden bzw. armutsfesten Mindestlohn dauerhaft zu gewährleisten. Da gehe ich davon aus, dass das Ziel ist. Das wurde ja gerade schon in Frage gestellt. Das ist jetzt eine längere Diskussion, die wir hier nicht führen können. Das ist für mich immer noch das Ziel, weil ich eine andere Perspektive auf den Mindestlohn habe. Die Mindestlohnkommission hat dann übrigens auch richtigerweise das 60-Prozent-Kriterium ja in ihre Geschäftsordnung aufgenommen. Und mit dieser Entscheidung hat die Mindestlohnkommission richtigerweise einen Schritt unternommen, der ökonomisch richtig ist und der die Kommissionsarbeit auch mit den EU-Richtlinien in Einklang bringt. Im Gegensatz zur Geschäftsordnung der Mindestlohnkommission wurde das Mindestlohngesetz jetzt aber vom Gesetzgeber nicht angepasst und es klafft somit eine Lücke zwischen Gesetz und gelebter Praxis. Das passiert immer, ist nicht immer so schwierig. Ich glaube aber, es gibt eine gewisse Rechtsunsicherheit und diese könnte dazu führen, dass die Legitimation der Kommissionsentscheidung in Frage gestellt wird oder untergraben wird. Die kleine Anfrage der AfD-Fraktion, die es ja schon gibt, zeigt eigentlich, in welche Richtung sich die öffentliche Debatte bewegen könnte, wenn der Gesetzgeber hier nicht schnell handelt. Deswegen würde ich einfach sagen, es ist dringend geboten, das 60-Prozent-Kriterium jetzt auch gesetzlich zu verankern. Warum nicht? Danke.
Vielen Dank. Frau Lang, bitte.
Vielen Dank. Ich habe noch eine dritte Frage an Tom Krebs, und zwar, wie Sie den Vorschlag bewerten, auch Prognosen, also etwa zur Preis- oder zur Lohnentwicklung in die Festlegung des Mindestlohns mit einzubeziehen. Wo würden Sie hier die Chancen, aber auch die Herausforderungen sehen?
Herr Professor Krebs, bitte.
Und gut, und hier muss ich natürlich sagen, ich spreche hier als Person, also als Ökonom und als Wissenschaftler und nicht als Stellvertreter der Mindestlohnkommission. Wie auch bei der Antwort auf die zweite Frage. Der Vorschlag, dass die Mindestlohnkommission bei ihrer Entscheidungsfindung auch in die Zukunft schaut, wenn sie Entscheidungen über die Zukunft trifft, denke ich, ist zu begrüßen. Meiner Meinung nach sollte man jede Information nutzen, die zum Entscheidungszeitpunkt zur Verfügung steht, um zukünftige Entscheidungen zu treffen. Aus ökonomischer Sicht, denke ich, ist das dann klar nachvollziehbar. Und nur als Beispiel, die Mindestlohnkommission musste zum Beispiel im Sommer 2025 eine Mindestlohnanpassung beschließen bis zum Herbst 2027. Da denke ich, ist es nur sinnvoll, dass die Kommission dann sich auch Gedanken macht über die Preis- und Lohnentwicklung bis Ende 27, wenn sie darüber entscheidet. Für mich ist immer das Beispiel der Europäischen Zentralbank hier ganz nützlich. Man würde der EZB zu Recht Vorwürfe machen, wenn sie ihre Zinsentscheidung unabhängig von ihrer Einschätzung künftiger wirtschaftlicher Entwicklung treffen würde. Und dieses Beispiel zeigt schon, wie schwierig es ist, Entscheidungen über die Zukunft zu treffen, ohne in die Zukunft zu schauen. Außer man möchte den Mindestlohn künstlich niedrig halten. Ich würde daher dafür plädieren, auch diesen Punkt gesetzlich zu verankern. Also meine Position ist 60%-Kriterium mit expliziter Erwähnung der zukünftigen Entwicklung in das Mindestlohngesetz aufzunehmen. Aber das ist meine persönliche Position. Ich bedanke mich.
Danke, Frau Lang. Bitte.
Dank. Es ist noch eine ganz kurze Frage einmal an Stefan Körzell vom Deutschen Gewerkschaftsbund, weil das Thema Ausbildung angesprochen wurde und ob der Mindestlohn eine negative Entwicklung auf die Ausbildungszahlen hat, ob es das Ihre Erfahrung von Gewerkschaftsseite aus ist oder ob nicht die Probleme vielleicht an anderer Stelle liegen, wenn wir auf die Auszubildenden schauen.
Herr Körzell, bitte.
Ja, erstmal danke für die Frage. Erstmal ist festzustellen, dass Jugendliche unter 18 Jahren nicht unter das Mindestlohngesetz fallen. Also von daher die Wirkung, die hier eben auch einige Male beschrieben ist, so nicht trägt. Und die andere Frage ist, wir haben einen Mangel an Auszubildenden nicht daran, dass wir keine jungen Leute haben, sondern wir haben vor allem auch einen Mangel daran und auch in der Auswahl der Ausbildungsplätze, weil ein Großteil der Betriebe der Bundesrepublik Deutschland nicht mehr bereit ist, auszubilden. Das ist für uns das viel größere Problem. Und wir als Gewerkschaften nehmen dann auch die über 3 Millionen jungen Menschen ins Auge, die älter sind bis 30 Jahre, die überhaupt noch gar keinen Ausbildungsplatz haben. Um die sollte man sich kümmern.
Vielen Dank.
Vielen Dank. Wir gehen in die Runde der Linken. Frau Zerfing dann.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an Herrn Dr. Lübcker vom Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut. Herr Dr. Lübcker, Sie zeigen in Ihrer Stellungnahme, dass der gesetzliche Mindestlohn in den vergangenen 10 Jahren trotz regelmäßiger Anpassungen hinter dem Referenzwert von 60% des Bruttomedianlohns zurückgeblieben ist. Könnten Sie einmal erläutern, warum der bisherige gesetzliche Rahmen nicht ausreicht, um dauerhaft wirklich einen armutsfesten Mindestlohn sicherzustellen, der seine Schutzfunktion auch erfüllt?
Vielen Dank. Herr Dr. Lübcker, bitte.
Ja, wir haben in der Tat in der ersten Phase der Mindestlohnentwicklung eine sehr verhaltene Entwicklung. So bis Mitte 2020 ist der Mindestlohn real nicht gestiegen. Das sind unsere Ergebnisse. Das IW Köln hat ähnliche Ergebnisse veröffentlicht. Der Mindestlohn ist sogar gegenüber dem Medianlohn zurückgegangen, leicht in dieser Phase. Die OECD-Zahlen sagen, von 48,2% 2015 ist er gefallen bis auf 44,8% im Jahr 2021. Man kann der Mindestlohnkommission da keinen großen Vorwurf draus machen an dieser verhaltenen Entwicklung. Die hat sich im Wesentlichen daran orientiert, was quantifizierbar im Gesetz steht, das ist die nachlaufende Tarifentwicklung. Und das gibt einen Prozentwert, der den Einführungskurs sozusagen fortgeschrieben hat. Was wir jetzt sehen, das ist eine große Veränderung, ist der Referenzwert, den Sie schon erwähnt haben, 60% Median, der ergibt einen konkreten Eurobetrag. Und wir können den Einfluss dieses Referenzwertes auf die letzte Entscheidung sehr gut sehen. Insbesondere im zweiten Anpassungsschritt hat das eine deutliche Erhöhung gebracht, so um die 14%. Das ist zu begrüßen. Aber es steht im Moment noch auf sehr wackeligen Beinen. Das wird getragen vom Konsens in der Mindestlohnkommission, von der Geschäftsordnung, aber eben auch im Moment nicht von mehr.
Vielen Dank, Frau Zerr, bitte.
Ja, danke nochmal an Herrn Dr. Lübcker. Sie beschreiben die aktuelle Umsetzung der EU-Mindestlohnrichtlinie als eine rechtlich fragile Behelfslösung, die die Mindestlohnkommission auch angreifbar macht. Könnten Sie darlegen, warum die ausdrückliche gesetzliche Verankerung des Referenzwerts von den 60% des Bruttomedianlohns notwendig ist, um der Mindestlohnkommission Rechtssicherheit zu geben und sie auch vor dem Vorwurf zu schützen von Kompetenzüberschreitung?
Herr Dr. Lübcke, bitte.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ja, wir haben in der Tat eine etwas eigenartige Behelfslösung in Deutschland. Die kenne ich so aus keinem anderen europäischen Land. Da wurde der Referenzwert entweder per Gesetz umgesetzt oder auch per Verordnung. Die Beispiele, die ich kenne. Wir haben in Deutschland die Lage, dass das europäische Recht zwingend vorschreibt, dass wir einen Referenzwert zur Beurteilung des Mindestlohns, seiner Angemessenheit anwenden müssen. Es gibt dort Vorschläge dafür, wie man das macht, aber es ist ein Referenzwert, den wir ansetzen müssen. Dann gibt es das Mindestlohngesetz, da steht davon nichts drin. Es gibt eine Ausarbeitung des Wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen Bundestages, die sagt, in so einem Fall muss man das deutsche Recht so auslegen, dass es europarechtskonform wird und diesen Referenzwert da hineinlesen. Dann gibt es diesen Brief des Bundesarbeitsministers, der sagt, macht das bitte auch so. Und im Übrigen ist der Referenzwert 60% des Medians. Das ist eine unbefriedigende Lösung, würde ich mal sagen, für die Kommission. Die Kommission hat das Beste daraus gemacht. Die hat sich als handlungsfähig erwiesen, hat das in die Geschäftsordnung genommen. Aber Undank ist der Weltenlohn. Was wir jetzt sehen, sind Angriffe aus der Rechtswissenschaft, dass das so illegal ist, dass das verfassungswidrig ist. Wir sehen auch Angriffe aus der AfD, die Rechtmäßigkeit der letzten Mindestlohnentscheidung anzweifelt. Und ich denke, das ist eine Situation, die wir ohne Not so haben. Das lässt sich einfach lösen, indem der Gesetzgeber handelt und das Kriterium in das Mindestlohngesetz auch aufnimmt.
Vielen Dank, Frau Zerr, bitte.
Und wenn Sie dem Gesetzgeber jetzt einen klaren, minimalinvasiven Änderungsvorschlag mitgeben müssten, welche ganz konkrete Ergänzung sollte das dann sein? Welche würden Sie für ausreichend halten, um den Referenzwert von 60% dann auch rechtssicher und trotzdem praktikabel und dauerhaft zu verankern?
Herr Dr. Lübcke, bitte.
Ja, vielen Dank. Also wir haben im Moment ja eine recht formal juristisch geprägte Debatte, wo es darum geht, wie soll das geregelt werden? Und das Interessante und das Schöne ist, dass wir inhaltlich eigentlich einen recht breiten Konsens haben. Und zwar betreffend der Frage, wer soll das machen? Die Antwort ist, die Mindestlohnkommission soll das machen. Nicht das Bundesarbeitsministerium, nicht jemand anders. Das steht in den Anträgen von Ihnen, von den beiden Fraktionen so drin. Das steht im Koalitionsvertrag so drin. Das steht auch in der Geschäftsordnung der Mindestlohnkommission so drin. Die zweite Frage ist, die Herr Kampeter eben ansprach, wie hoch ist der Referenzwert? Und auch da gibt es Einigkeit. Die beiden Anträge sagen 60% des Medianlohns der Vollzeitbeschäftigten. Der Koalitionsvertrag sagt es genauso, 60% des Medianlohns der Vollzeitbeschäftigten ist der Referenzwert. Und das steht aber halt nicht im Gesetz. Und die minimalinvasive Lösung, die ich in der Stellungnahme vorschlage, ist, sich einfach am Wortlaut der Geschäftsordnung der Mindestlohnkommission zu orientieren, die Kommission gefunden hat, anders als der Gesetzgeber, und das zu überführen in das Mindestlohngesetz. Und zwar ist das der § 9 Absatz 2 Satz 1. Der würde dann wie folgt lauten: Die Mindestlohnkommission orientiert sich bei der Festsetzung des Mindestlohns nachlaufend an der Tarifentwicklung, dann der neue Teil, sowie am Referenzwert von 60% des Bruttomedianlohns von Vollzeitbeschäftigten. Die Gesamtabwägung, die davor steht, bleibt natürlich erhalten. Und Sie sind damit bei einer rechtssicheren, rechtsklaren Lösung, die dem entspricht, was Sie schon entschieden haben in der Mindestlohnkommission. Was sich ändert, ist nicht die Arbeit der Kommission, sondern Sie schützen die Kommission vor Angriffen auf die Legitimität und Legalität ihrer Entscheidungen damit.
Vielen Dank, Frau Zerr, bitte.
Ja, die Unabhängigkeit der Mindestlohnkommission wurde ja eben auch schon angesprochen. Und KritikerInnen argumentieren, dass eine gesetzliche Festlegung des Referenzwerts natürlich die Unabhängigkeit einschränken könnte. Sie vertreten die gegenteilige Auffassung. Könnten Sie da noch mal erläutern, warum die Aufnahme des 60% Referenzwerts ins Mindestlohngesetz aus Ihrer Sicht die Autorität und auch die Handlungsfähigkeit der Mindestlohnkommission eher stärkt statt schwächt?
Herr Dr. Lübcke, bitte.
Ja, ich denke, der Vorwurf, sich in die Arbeit der Mindestlohnkommission einzumischen, der entfällt ja in dem Moment, wo der Gesetzgeber einfach den Wortlaut, den die Mindestlohnkommission schon gefunden hat in der Geschäftsordnung, übernimmt und in das Mindestlohngesetz überführt. Was Sie damit sagen würden als Gesetzgeber Richtung Kommission: Ihr habt unseren Segen für das, was ihr schon beschlossen habt. Wir halten euch den Rücken frei vor Angriffen auf die Legitimität der Arbeit. Und der Auftrag: Bitte macht es weiter so, wie ihr das angefangen habt. Das würde mit dieser minimalinvasiven Änderung eintreten. Es ändert sich nichts an der Arbeit der Mindestlohnkommission. Die machen das ja sowieso, wie ich eben hervorgehoben habe. In dem letzten Beschluss sehen wir das sehr gut, dass dieses Kriterium schon in die Gesamtabwägung eingeflossen ist. Und darin könnte der Gesetzgeber die Kommission bestärken, das auch in Zukunft so zu tun.
Vielen Dank. Dann gehen wir in die nächste Runde. Das ist die Runde der CDU-CSU. Frau Seitz, bitte.
Ja, lieber Herr Dannenbring, wir hatten ja jetzt schon mehrmals das Thema Ausbildung. Und wir beide wissen ja aus der beruflichen Praxis heraus, dass die Auszubildenden immer älter werden, bevor sie überhaupt in die berufliche Ausbildung gehen. Vor dem Hintergrund können Sie vielleicht noch mal ein konkretes Beispiel bringen, wo wir merken im Handwerk, dass eben gerade die Ausbildung zunehmend nur noch zweite Wahl ist. Und gibt es hier vielleicht unterregionale Effekte zwischen Ost- und Westdeutschland?
Herr Dannenbring, bitte.
Ja, vielen Dank. Ich fange mit dem letzten Aspekt an, der ja auch schon teilweise angeklungen ist, die Unterschiede der Auswirkungen des gesetzlichen Mindestlohnes zwischen Ost und West. Wie gesagt, wir haben eine sehr schwierige wirtschaftliche Lage und die ohnehin problematischen Auswirkungen des gesetzlichen Mindestlohnes auf die wirtschaftliche Entwicklung und auf die Lohnentwicklung in den Betrieben in Westdeutschland wird noch mal potenziert in Ostdeutschland. Also insofern gibt es da sicherlich regionale Disparitäten. Und ich erinnere daran, dass der Zentralverband des Deutschen Handwerks in seiner Stellungnahme damals zur Einführung des gesetzlichen Mindestlohnes eine regionale Differenzierung gefordert hatte. Leider ist dieser Vorschlag seinerzeit nicht aufgegriffen worden. Also insofern ist das sicherlich ein Thema. Zurück zum Thema Ausbildung. Das ist und bleibt ein großes Problem, dass gerade die leistungsgeminderten Jugendlichen durch den hohen gesetzlichen Mindestlohn dazu verleitet werden, eine Beschäftigung aufzunehmen. Und das Argument, dass der gesetzliche Mindestlohn ja erst ab 18 Jahre gilt und nicht vorher, ist ja nicht entscheidend, sondern entscheidend ist die Kluft zwischen den Einkommen als Auszubildender und eben das Einkommen über den gesetzlichen Mindestlohn. Das ist der Anreiz, den dann viele junge Leute sehen, um direkt in eine Beschäftigung einzusteigen und eben nicht sich zu qualifizieren und damit langfristig Karrieremöglichkeiten auch gefährden.
Vielen Dank. Frau Seitz, bitte.
Aus meiner eigenen beruflichen Praxis weiß ich, dass seit Einführung Mindestlohn auf 12 Euro sich bei uns massiv die Öffnungszeiten verkürzt haben und der Samstag komplett weggefallen ist. Erwarten Sie, dass Unternehmen, speziell Kleinstunternehmen, bei einem Mindestlohn von 15 Euro mit Arbeitszeitverkürzung, Stellenabbau oder eben auch mit der Reduzierung von Minijobs reagieren könnten? Und da hätte ich dann anschließend noch eine Frage an Professor Thüsing.
Herr Dannenbring, bitte.
Ja, vielen Dank. Ja, genau diese Effekte sehen wir tatsächlich gerade in den Dienstleistungsbranchen des Handwerks, in den Lebensmittelhandwerken, in der Gebäudereinigung, im Textilreinigungsbereich. Am Wochenende hatte ich versucht, am Samstag zu meinem Textilreiniger zu gehen, der hatte geschlossen. So, und das sind die konkreten Auswirkungen dann auch in einer deutlichen Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohnes, die gerade die lohnintensiven kleinen Betriebe des Handwerks können eben diese Erhöhung nicht ohne weiteres auf die Preise überwälzen und auf die Kunden. Die Kunden sind nicht bereit, entsprechend erhöhte Preise im Handwerk zu bezahlen. Und wir haben eben im Handwerk immer die Besonderheit, dass die Kunden dann sehr schnell ausweichen auf Angebote aus der Schwarzarbeit. Und ich habe es gesagt, dass der gesetzliche Mindestlohn darf sich nicht zu einem Treiber der Schwarzarbeit entwickeln. Und das ist hochproblematisch. Und weitere Themen Themen haben Sie angesprochen, wie eben der Abbau auch von Minijobs. Auch das haben wir gesehen, gerade bei der außerplanmäßigen Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns damals auf 12 Euro. Das ging auch zulasten vieler Minijobs im Handwerk. Also das sind sehr problematische Auswirkungen des gesetzlichen Mindestlohns.
Vielen Dank, Frau Seitz.
Herr Professor Thüsing, welche Alternativen oder ergänzenden Instrumente zur Verbesserung der Einkommenssituation von Geringverdienern halten Sie für wirksamer und nachhaltiger als die kontinuierliche Anhebung des Mindestlohns? Inwieweit können Steuer- und Abgabenentlastung, gezielte Weiterbildungen, Qualifizierungsprogramme oder andere arbeitsmarktpolitische Anreize eine bessere Wirkung entfalten, würde mich dabei noch interessieren.
Herr Professor Thüsing, bitte.
Herzlichen Dank für die Frage. Im US-amerikanischen Prozessrecht würde man das wahrscheinlich als Leading Question bezeichnen, nicht? Also Sie haben die Mittel genannt, die da effektiver gegen vorgehen können. Wenn man dem Mindestlohn die Funktion zuweist, dass der Mensch von seiner Arbeit leben soll, dann wird er das nicht erfüllen können, wenn er bundeseinheitlich festgesetzt ist. Dann gibt man dem Arbeitnehmer, der Arbeitnehmerin in Schwabing zu wenig, vielleicht sogar dem Arbeitnehmer, der Arbeitnehmerin in Parchim zu viel. Das heißt, darauf ist der Mindestlohn gar nicht hin angesetzt, diese Funktion zu erfüllen. Und wenn man ihnen jetzt diese Funktion zuweisen wollte, dann wäre das kein, das Wort ist heute viermal gefallen, minimalinvasiver Schritt, sondern es wäre eine grundsätzliche Wandlung dieses Instruments, eine grundsätzliche Neuperspektivierung. Das kann man machen, das kann man politisch fordern. Das ist aber nicht das, womit der Mindestlohn gestartet ist. Hier sollte durchaus die Wertschöpfung, die mit einem Arbeitsverhältnis verbunden ist, mit in den Blick genommen werden. Und das hat man am besten dadurch getan, dass man geschaut hat, wie entwickeln sich denn die Tarifverträge. Je mehr man sich von diesem ursprünglichen Instrument abwendet und einen neuen Mindestlohn im Sinne einer Living Wage versucht zu etablieren, je mehr gerät man natürlich auch in Konflikt zu den Tarifvertragsparteien, die genau diese Funktion haben. Sie werden dann determiniert in ihren Abschlüssen durch das, was der Gesetzgeber sagt. Die Unabhängigkeit der Mindestlohnkommission wäre dadurch ganz erheblich in Frage gestellt. Deswegen ist genau das, was Sie in Ihrer Frage angedeutet haben, zunächst in den Blick zu nehmen. Wenn wir dieses Ziel haben, und ich glaube, das hat die Politik und ein Großteil der Gesellschaft glücklicherweise, dann sollen wir schauen, ob wir nicht zielgerichteter mit diesen Instrumenten dieses Ziel erreichen können, dass wir nicht das über den Umweg Mindestlohn, wo wir merken, das ist kein zielscharfer Weg, sondern dass wir das durch diese sehr viel spezifischer wirkenderen Regelungsmechanismen tun können. Dass man diese 60% so offensiv in die Mindestlohnsdiskussion hineinbringt, das hatte einst eine europäische Grundlage. Die hat sie seit dem 11. November diesen Jahres nicht, letzten Jahres nicht mehr. Der Europäische Gerichtshof hat die Mindestlohnrichtlinie geschreddert aufgrund fehlender Kompetenz des europäischen Gesetzgebers. Und wäre man zu einem anderen Ergebnis gekommen, hätte man den EuGH wahrscheinlich auch in vielen anderen Entscheidungen nicht mehr ernst nehmen können. Das war schon sehr prognostizierbar, dieses Ergebnis. Auch das sollten Sie zur Kenntnis nehmen. Ich bitte auch darauf hinzuweisen oder zu beachten, dass die jetzige Konzeption ja keine Konzeption zur Beliebigkeit ist, sondern eine Konzeption, die durchaus überlegt, wie die Kommission das festlegt. Sie hat ein freies Mandat, nachzuzeichnen, zu orientieren. Die Kriterien, die der Mindestlohngesetzgeber Ihnen reingeschrieben hat, im neuen Absatz 2, das ist ein sinnvoller Weg und den sollte man nicht verlassen.
Vielen Dank, Herr Thüsing.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich bleibe gleich gern noch mal kurz bei Herrn Professor Dr. Thüsing. Vielen Dank für Ihre Ausführungen eben. Ich setze dann noch mal kurz nach. Welche Alternativen oder ergänzenden Instrumente zur Verbesserung der Einkommenssituation von Geringverdienern halten Sie für wirksamer und nachhaltiger als eine kontinuierliche politische Anhebung des Mindestlohns?
Herr Professor Thüsing, bitte.
Herzlichen Dank für die Frage. Wir haben diese Instrumente. Der Mindestlohn kann nicht gedacht werden ohne einen Sozialstaat, der durchaus Aufstocker vorsieht. Diese Aufstockungsleistungen sollten nicht als ein Missstand begriffen werden, den es zu beseitigen gibt, sondern es soll als der Beitrag des Staates gegeben werden, dass das, was aus der Wirtschaftsleistung heraus selber nicht erbracht werden kann, was zum Leben aber erforderlich ist, dann von der Gemeinschaft, nicht vom Arbeitgeber dazugegeben wird. Das ist ein stimmiges Konzept, auf dem der Mindestlohn von vornherein aufgebaut hat. Und das sollte vielleicht an der einen oder anderen Stelle adjustiert werden, dass man sieht, vielleicht ist der Bedarf dann doch größer. Man sollte spezifischer schauen, wo bedarf es vielleicht etwas mehr. Aber das wird man nicht durch den Mindestlohn erreichen können.
Vielen Dank. Wir kommen in die nächste Runde. Das ist die Runde der AfD. Herr Gossner, bitte.
Herr Vorsitzender, vielen Dank. Ich möchte zunächst mal eins vorausschicken, hat Herr Bonhof schon vorher erwähnt. Die Alternative für Deutschland möchte natürlich nicht den Mindestlohn abschaffen. Da gibt es ja immer wieder Legendenbildung und Narrative, die gestrickt werden. Die gehören in das Reich der Märchen. Aber ich habe eine Frage, eine Verständnisfrage an den Herrn Dr. Lübcker. Wenn er sagt oder wenn er meint, die Festschreibung, die gesetzliche Festschreibung des 60%-Werts wäre keine Gefährdung der Tarifautonomie, möge er mir bitte mal erklären, weil ich es nicht verstehe, warum dann eine gesetzliche Lohnuntergrenze mit fixem Referenzwert kein Eingriff in Artikel 9 Absatz 3 Grundgesetz sein soll? Und was antworten Sie demjenigen, der den Einwand vorbringt, dass Tarifpartner am Ende nur noch oberhalb einer politisch gesetzten Lohnvorgabe verhandeln dürfen?
Herr Dr. Lübcker, bitte.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Zwei Punkte. Der erste Punkt ist, die Mindestlohnkommission ist eine Kommission, die beauftragt worden ist vom Gesetzgeber mit der Festlegung des Mindestlohns. Es sind keine Tarifverhandlungen, sondern es sind Verhandlungen in der paritätisch besetzten Kommission mit wissenschaftlicher Hilfe von den beiden wissenschaftlichen Mitgliedern. Es ist keine Tarifautonomie, die da zum Tragen kommt. Das sieht man schon daran, dass die Gewerkschaften nicht streiken dürfen. Das gehört ja immer mit dazu, das Streikrecht. Das haben wir beim Mindestlohn nicht. Die zweite Frage, inwiefern der Mindestlohn Tarifverhandlungen beschäftigt, ist eine gute Frage. Wir haben das gemeinsam mit dem Institut der Deutschen Wirtschaft zweimal im Detail angeguckt, einmal im Auftrag des Bundesministeriums der Arbeit, einmal im Auftrag der Mindestlohnkommission selber. Wir haben eine ganze Reihe von theoretisch erwartbaren Auswirkungen auf die Tarifautonomie uns angeschaut, das in tiefen Interviews mit den Verhandlungsparteien in Niedriglohnbranchen erörtert, Arbeitgebervertreter, Gewerkschaftsvertreter. Und wir haben Nullbefunde, nennt man das, bei einer ganzen Reihe von Auswirkungen. Es hat nicht dazu geführt, dass Tarifverhandlungen überflüssig werden. Es hat nicht dazu geführt, dass den Gewerkschaften die Mitglieder weglaufen oder auch den Arbeitgebern die Mitglieder weglaufen. Die konnten damit sehr gut umgehen. Die konnten damit auch sehr gut umgehen, dass der Mindestlohn auf 12 Euro gestiegen ist. Wir haben gehört, es betrifft uns ja nicht in erster Linie. Es betrifft in erster Linie ja die anderen in unserer Branche, die nicht tarifgebundenen. Teilweise kam es dazu, im Einzelhandel zum Beispiel, dass Lohngruppen vom Mindestlohn eingeholt worden sind. Da haben die Arbeitgeber gesagt, naja, das ist die Warenverräumung. Das sind Gruppen, damit können wir leben. Die sind sowieso nicht stark besetzt. Insofern ist das Resultat, das wir da haben aus dieser Forschungsarbeit gemeinsam mit dem Institut der Deutschen Wirtschaft, es gibt nur sehr begrenzte Auswirkungen. Und die Hauptauswirkung, die wir gesehen haben, ist, dass einige Branchen eine Strategie verfolgt haben, sich bewusst als attraktiven Arbeitgeber zu positionieren. Das waren Strategien, die gemeinsam getragen worden sind von Arbeitgebern und Gewerkschaften in diesen Branchen. Wach- und Sicherheitsdienste ist ein Beispiel. Friseurhandwerk in Nordrhein-Westfalen auch. Die haben sehr mutige Schritte gemacht, und zwar genau mit der Zielsetzung, wir wollen Beschäftigten eine sichere Perspektive bieten. Wir wollen es attraktiv machen, eine dreijährige Ausbildung im Friseurhandwerk zu machen. Und dazu müssen wir das Signal senden, wenn du zu uns kommst, gibt es sichere Löhne, gibt es Tariflöhne, die eben nicht den Mindestlohn bedeuten. Das sind Strategien, die in diesen Fällen gut geklappt haben, die auch von den Arbeitgebern im Handwerk in diesem Fall mitgetragen worden sind. Das gilt es anzuerkennen. Und insofern hat der Mindestlohn in diesen Branchen zu einem Umdenken geführt, zu bewusster Strategieentwicklung, die sehr progressiv war aus meiner Sicht. Und es hat der Lohnentwicklung dort einen Anschub gegeben. Aber es wurde keiner dazu gezwungen. Das waren in diesen Fällen, wo das so geklappt hat, waren es Strategien, die in den Tarifverhandlungen rausgekommen sind. Und deswegen ist das Fazit, das wir da ziehen in diesen beiden Studien, dass die Tarifparteien damit sehr gut umgehen konnten und das produktiv und konstruktiv bearbeitet haben und die Auswirkungen in erster Linie bei den nicht tarifgebundenen Arbeitgebern sind und insofern das Problem der Außenseiterkonkurrenz für die tariftreuen Arbeitgeber dadurch eher entschärft wird, weil es eben keine Billigkonkurrenz mehr gibt, die weit unterhalb der Tariflöhne angesiedelt ist.
Vielen Dank, Herr Dr. Lübcker. Herr Gossner, bitte.
Bleiben wir auch beim Thema, aber in der Richtung. Deshalb noch die Frage an den Professor Thüsing. Wo liegen aus Ihrer Sicht die verfassungs- und tarifrechtlichen Grenzen, wenn der Gesetzgeber selbst einen Betrag festsetzt, also zum Beispiel 15 Euro?
Ja, Professor Thüsing.
Sehr herzlichen Dank für die Frage. Es kommt nicht darauf an, ob man damit leben kann als Tarifvertragspartner oder ob man das als Rückenwind begreift, sondern es ist die Frage, wie weit die Tarifvertragsparteien in ihren Verhandlungen dadurch determiniert werden. Und in dem Moment, wo ich dem Konzept folge, was aktuell dem Mindestlohnkonzept entspricht, dass ich nachzeichne in der Gewichtung der verschiedenen Kriterien auf Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite, was die Tarifvertragsparteien als Kompromiss gefunden hat, in dem Moment ist dieser Konflikt ausgeschlossen, weil ich ja mich an dem orientiere, was die Tarifvertragsparteien bereits getan habe. Das heißt, die Tarifautonomie, ein hohes verfassungsrechtliches Gut, wird umfassend geschützt und wird vor einer Konkurrenz, vor einer Determinierung, vor einer Vorwegnahme durch den Gesetzgeber, durch die Mindestlohnkommission geschützt. Und das ist gut und richtig so. In dem Moment, wo ich diese Orientierung nicht mehr zum Maßstab mache an der nachlaufenden Tarifentwicklung, sondern wo ich andere Maßstäbe an die Stelle setze oder zur Seite setze, in dem Moment habe ich einen potenziellen Konflikt zur Tarifautonomie, weil es eben dann zum Konflikt führen kann. Wenn ich sage 60% Medianwert, dann ist das etwas, was ganz unabhängig davon ist. Es ist sowieso fraglich, wie ich mich an zwei Dingen, die letztlich wenig miteinander zu tun haben, gleichermaßen orientieren soll. Die jetzige Konzeption ist, dass die Kriterien in Absatz 2 genannt werden, gewichtet werden, im Regelfall entsprechend dem Gewichtung durch die Tarifvertragsparteien. Wenn ich diesen Weg nicht mehr gehen werde, sondern eine andere Orientierung nehme, bleibt offen, wie sich die beiden Orientierungen zueinander verhalten sollen. Das heißt, wir haben hier auf einmal sicherlich kein recht sichereres Instrument mehr, sondern ein recht unsicheres Instrument mehr. Und man muss fragen, ob man das als Gesetzgeber will. Ein Instrument, was die Tarifautonomie in größerem Maße beschneidet. Ich würde vielleicht gar nicht so weit gehen wie Kollege Picker, der in einem großen Beitrag für die RDA dargelegt hat, dass aus seiner Sicht eine solche Orientierung gar nicht möglich wäre am Median. Verdienst. Aber es ist momentan eben schlichtweg nicht gewollt und es ist aus guten Gründen so nicht gewollt. Und deswegen sollte es der Gesetzgeber auch nicht ausnehmen, um die Tarifvertragsparteien in ihrem Wirken, wie von Anfang an bei der Verabschiedung des Mindestlohngesetzes geplant, nicht unangemessen zu beeinträchtigen.
Danke, Herr Gosner, bitte.
Jetzt wird sportlich, ja. An den Herrn Dr. Bossler noch mal die Frage, wie sollen ungelernte Arbeitskräfte eine Stelle mit 15 Euro Stundenlohn finden, wenn sie im letzten Jahr als Ungelernte bereits Schwierigkeiten hatten, eine Beschäftigung zu 12,82 Euro zu bekommen?
Bitte um eine ganz kurze Antwort, Herr
Bossler. Ja, also der Mindestlohn hilft sicher, wenn Personen bereits Schwierigkeiten hatten, einen Job zu finden, wird der Mindestlohn sicher nicht helfen, dann einen Job zu finden. Aber vielleicht schadet er auch nicht. Das ist eben die Frage, wie hoch setzt man den Mindestlohn optimalerweise. Bisher hat er nicht geschadet. Also er hat nicht mehr geschadet als diese Person, die Sie jetzt skizziert haben, ohnehin schon Schwierigkeiten hatte. Von daher müssen wir sehen, dann retrospektiv, wie der Mindestlohn dann auf solche Personen wirkt in der Zukunft.
Ja, vielen Dank. Wir kommen zur nächsten Runde, die der SPD, Frau Nassar, bitte.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte noch mal auf die 60% des Bruttomedianlohns eingehen, weil mich die Perspektive des DGB und von Herrn Kürzel noch interessiert. Der Europäische Gerichtshof hat entschieden, dass die Mindestlohnrichtlinie grundsätzlich von der Zuständigkeit der Europäischen Union gedeckt ist. Gilt eben insbesondere auch für Artikel 5 Absatz 4 der Richtlinie, der die 60% des Bruttomedianlohns als möglichen Referenzwert nennt. Welche Auswirkungen hat Ihrer Meinung nach diese Entscheidung des EuGH auf das deutsche Mindestlohnrecht?
Herr Kürzel, bitte.
Ja, danke für die Frage. Wir sind sehr froh darüber, dass der Europäische Gerichtshof am 11.11. des vergangenen Jahres das Urteil so gefasst hat. Es ist im Gegensatz so, wie eben hier schon mal dargestellt worden ist, dass die EU-Mindestlohnrichtlinie geschreddert worden ist. Dann ist was an mir vorbeigegangen. Also die wichtigsten Punkte der EU-Mindestlohnrichtlinie sind vom EuGH bestätigt worden. Hier vor allem auch der Referenzwert von 60%.
Diesen, ich will das noch mal sagen, diesen Referenzwert haben wir versucht, in der Geschäftsordnung wiederzuspiegeln und trotzdem nicht die Gesamtabwägung der Tarifentwicklung, des 60% Medianziels, wie entwickelt sich der Arbeitsmarkt, wie entwickeln sich die Regionen, die besonders wie im Osten vom Mindestlohn betroffen sind. All das wird sehr ausführlich in der Mindestlohnkommission diskutiert, sehr lange diskutiert. Und erst danach reden wir darüber, wie sich der Mindestlohn entwickeln soll. Und wir fühlen uns dort bestätigt durch das Urteil auch des Europäischen Gerichtshofes. Und natürlich kann man das ins Gesetz reinschreiben, so wie es eben hier schon mal gesagt worden ist. Aber wir sind auch der Meinung, dass die Mindestlohnkommission aus eigener Kraft heraus dieses Problem gelöst hat, als weiteren Orientierungspunkt mit aufzunehmen in die Geschäftsordnung. Und damit ist im größten Teil dem Rechnung getragen. Natürlich sehen wir auch die politischen Angriffe auf den Mindestlohn, die es immer wieder gibt, von interessierter Seite, wo man eigentlich anders dafür sein müsste, weil es gerade im Osten besonders wirkt. Aber im Moment trägt das die Geschäftsordnung und das ist eine gute Grundlage.
Vielen Dank, Frau Nasser, bitte.
Ja, vielen Dank. Meine zweite Frage dreht sich um die Kriterien der Anpassungsentscheidung der Mindestlohnkommission, Herr Kürzel. Also auch vom DGB die Perspektive, inwieweit kann denn die Mindestlohnkommission nach geltender Rechtslage die Inflationsrate und auch den Verbraucherpreisindex im Rahmen ihres Anpassungsbeschlusses berücksichtigen? Werden, falls ja, auch Prognosewerte bei der Entscheidungsfindung herangezogen?
Herr Kürzel, bitte.
Ja, ich möchte hier nochmal auf das Tarifautonomiestärkungsgesetz verweisen. In diesem Zusammenhang ist ja auch das Mindestlohngesetz dann zur Welt gekommen und 2015 in Kraft getreten. Dort heißt es ganz deutlich, dass die Mindestlohnkommission nachlaufend den neuen Mindestlohn festlegt. Inwieweit die Inflation da berücksichtigt ist, wenn wir uns nach dem Tarifindex orientieren, den uns ja das Statistische Bundesamt jedes Mal auch entsprechend wiedergibt. Dort ist es ja so, dass rund 700 Tarifverträge berücksichtigt werden und daraus entwickelt sich der Tarifindex. Es ist ja nicht die Tarifentwicklung der Chemieindustrie oder die Tarifentwicklung der Metallindustrie, die dort berücksichtigt wird, sondern ein Mix von 700 Tarifverträgen. Daraus bildet sich der Tarifindex. Das ist ein Orientierungspunkt. Und in diesen Löhnen, die vorher verhandelt worden sind, hat ja die Inflation schon eine gewisse Berücksichtigung gefunden. Natürlich haben wir auch in der Mindestlohnkommission, ohne dort das der Öffentlichkeit preiszugeben, darüber diskutiert, wie gerade durch den Krieg in der Ukraine sich die Inflationsentwicklung auf die Mindestlohnempfängerinnen und Empfänger bzw. Verdienenden auswirkt. Und das war ein Argument von uns, das wir sehr stark gemacht haben, da noch mal zu gucken, dass man dann nicht zu dieser Entscheidung kommt, die ja auch gegen die Gewerkschaften gefallen ist. Aber insgesamt will ich sagen, die Inflationsentwicklung spiegelt sich schon wieder im allgemeinen Tarifindex durch das Statistische Bundesamt. Also über Prognosen, was ja hier auch schon mehrere Male diskutiert worden ist. Wir haben uns festgelegt, dass 60% Median Ziel mit aufzunehmen und dafür aber davon abzusehen, in Prognosen zu schauen, was passiert in den nächsten zwei Jahren in der Lohnentwicklung. Das war der Kompromiss, wie man sich manchmal auch in der Politik wünscht. In der Mindestlohnkommission ist das gelungen.
Vielen Dank, Herr Kürzel. Frau Nasser, bitte.
Ja, vielen Dank. Ich hätte noch zwei Fragen. Haben wir da noch eine Runde, Herr Vorsitzender?
Wir haben noch eine freie Runde.
Noch eine freie Runde, okay. Dann würde ich jetzt eine Frage noch stellen und die würde ich gerne richten an Herrn Kürzel und an Herrn Professor Dr. Bossler. Und zwar geht es da um den Turnus der Mindestlohnanpassung. Das Mindestlohngesetz in seiner derzeitigen Fassung sieht ja vor, dass die Mindestlohnkommission alle zwei Jahre über Anpassungen der Höhe des Mindestlohns zu beschließen hat. Hat sich Ihrer Ansicht nach der zweijährige Turnus bewährt?
Herr Kürzel, bitte.
Ja, weil die Mindestlohnkommission nicht nur den Auftrag hat, den allgemeinen gesetzlichen Mindestlohn festzulegen, sondern auch wissenschaftliche Untersuchungen in Auftrag zu geben, die über die Wirkungen der letztmaligen Entscheidung oder auch der Entscheidungen davor Bericht erstattet, um zu schauen, wie wirkt sich denn die Mindestlohnerhöhung aus. Das ist überhaupt nicht, das will ich ausdrücklich sagen, das ist überhaupt nicht binnen eines Jahres jeweils schaffbar, weil die Mindestlohnkommission müsste nach der Entscheidung ein halbes Jahr später wieder anfangen zu tagen. Und in diesem halben Jahr zuvor wäre es überhaupt gar keine Möglichkeit, uns wissenschaftlich begleiten zu lassen, was ja auch das IAB und andere machen, um festzustellen, wie sind denn die Wirkungen des Mindestlohns. Also das ist in Situationen mit starker Inflation, will ich das ausdrücklich sagen, wünschenswert. Aber es ist sehr schwierig, um dann auch die Gesamtschau auf die Entwicklung des Mindestlohns zu haben.
Vielen Dank, Herr Professor Postler, bitte.
Ja, also wir denken auch, dass sich der zweijährige Turnus bewährt hat. Einerseits hat man dann eine bessere wissenschaftliche Fundierung der bisherigen Mindestlohnhöhe und man hat auch eine höhere Planungssicherheit bei den Unternehmen. Es gibt aber auch Argumente, die für einen kürzeren Turnus sprechen. Also erstens, man hat natürlich eine höhere Flexibilität, dann einzugreifen. Also jetzt haben wir zum Beispiel eine Entscheidung getroffen im letzten Jahr, den Mindestlohn über 13,9% zu erhöhen im Zeitraum von 1,5 Jahren. Man hat aber dann erst die Möglichkeit, in zwei Jahren wieder einzugreifen. Also wenn jetzt unsere Wirtschaft abstürzt, muss man sozusagen zwei Jahre warten, bis man erst wieder nachjustieren kann. Also die Flexibilität ist natürlich bei einem Jahr stärker gegeben als bei zwei Jahren. Und man hat natürlich auch den Nachlauf, also den Nachlauf, den wir beobachten, dass der Mindestlohn nächstes Jahr wahrscheinlich nur 58,4% des Medians beträgt und nicht 60%. Den kauft man sich dadurch natürlich ein. Aber wir sehen schon auch die Argumente einer höheren Planungssicherheit, einer besseren wissenschaftlichen Fundierung, sodass sich der zweijährige Turnus im Prinzip bewährt hat. Ja.
Noch eine? Später in die nächste Runde. Dann gehen wir in die nächste Runde. Das ist die CDU-CSU. Frau Carstensen, bitte.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe eine, wie soll ich sagen, fast persönliche Frage an Herrn Kampeter und Herrn Körzel. Auch als Vertreter der Mindestlohnkommission möchte ich Sie bitten, da beide, wenn Sie mögen, eine Einschätzung zu abzugeben. Und zwar hat Herr Dr. Lübcker wiederholt zur Begründung, dass er für eine Anpassung des Mindestlohns an Tariflohnsteigerung plädiere, ausgeführt, dass das Ganze auch dem Schutz der Mindestlohnkommission dienen solle, um Ihnen den Rücken frei zu halten und Sie vor Anfeindungen und Angriffen in der Öffentlichkeit zu bewahren. Das habe ich mindestens zweimal rausgehört. Da wollte ich mal fragen, sehen Sie diese Schutzbedürftigkeit für sich denn so erforderlich an? Danke.
Der Kampeter, der drückt schon auf den Knopf.
Frau Carstensen, Geschenke bedürfen der Annahme. Und ich würde Annahme hier jetzt mal verweigern. Sie merken ja, Herr Körzel und ich sind gar nicht unterschiedlich hier in der Darlegung unserer Arbeit, unserer Abwägungsprozesse. Möglicherweise haben wir, was den Fetischismus auf das 60%-Kriterium geht, einen unterschiedlichen Akzent. Und ich möchte Ihre Frage zum Anlass nehmen, mal darauf hinzuweisen, was eine Abwägung ist. Ein bedeutender Rechtsprofessor aus Bonn hat mir mal erklärt, man muss dann verschiedene Dinge gegeneinander abwägen und dann zu einer Schlussfolgerung kommen. Und wenn ich abwägen muss, geht das Unternehmen pleite oder erfülle ich den Medianlohn, indem ich den Medianlohn erfülle oder gebe ich dem Unternehmen Perspektive, entscheide ich mich im Rahmen einer Abwägung, egal wie hoch der Medianlohn ist, immer für das Unternehmen. Das ist meine Aufgabe als Arbeitgebervertreter. Da mögen Körzel und ich unterschiedlicher Meinung sein. Aber die Frage der Unabhängigkeit der Kommission wahrt man nur, indem man uns diesen Abwägungsspielraum auch lässt. Ansonsten kann das Statistische Bundesamt den Krams erklären. Und angesichts meiner Abneigung im steigenden Alter zu Nachtsitzungen, muss ich Ihnen sagen, würde das eine Entlastung bringen. Aber ob es dem Land dient und dem sozialen Frieden und dem Zusammenhalt der Sozialpartner, wage ich im Gegenteil dann doch zu bezweifeln.
Und jetzt Herr Körzel.
Ich glaube, wir alle in der Mindestlohn, die Mitglieder der Mindestlohnkommission haben die Lehren aus den vorletzten Entscheidung getroffen, nämlich wo es keine gemeinsame Einigung gab. Deswegen waren wir auch gewillt, im Hinblick auf die neue Legislatur, lassen Sie mich das so sagen, der Mindestlohnkommission, eine neue geeinte Geschäftsordnung zu finden, die nicht die Erwägungsgründe, die sonst im Gesetz sind, ersetzt, so wird ja gerne getan, sondern die haben wir auch zu berücksichtigen und dieses Kriterium mit dazu. Und wie ernst wir das nehmen, kann man auch der Geschäftsordnung entnehmen, dass wir mittlerweile vor dem entscheidenden Datum, das ist ja immer der 30.06., wo die Mindestlohnkommission ihre Entscheidung vorlegen muss, so vorher Termine, also Sitzungsrhythmen vereinbart haben um uns auch die notwendige Zeit zu nehmen, die Erwägungsgründe ausführlich zu diskutieren und dann zu einem guten Gesamtergebnis zu kommen. Dieses Ergebnis, wie eben auch von Herrn Professor Bosler dargestellt worden ist, der letzten Erhöhung, hat ja damit zu tun, dass vorher eine Lücke entstanden ist. Wir als Gewerkschaften haben immer gesagt, bei der Erhöhung, die wir nicht mitgetragen haben, wenn die so kommt auf 12,82 Euro, dann kommen wir irgendwann in die Drucksituation, dass einmal auf den Schlag möglicherweise der Mindestlohn sehr stark erhöht werden muss. Damals konnten wir uns nicht einigen. Und ein Teil von dem, was wir dann auch als Gewerkschaften prognostiziert haben, nämlich dass es eine größere Erhöhung geben wird bei der nächsten Entscheidung, das haben wir jetzt gehabt. Und das heißt aber auch, wir sind sehr nahe dran. Wir haben gerade bilateral gestritten, wie nah wir an dem 60-Prozent-Ziel sind. Wir sind sehr nah dran an dem 60-Prozent-Ziel. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir noch mal solche großen Ausschläge haben, wie wir sie möglicherweise in der Vergangenheit hatten.
Vielen Dank. Frau Seitz, bitte.
Ja, Herr Professor Thüsing, mich würde jetzt mal noch interessieren, in welcher Höhe profitieren Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer und vor allem öffentliche Krankenkassen von der Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns auf 14,60 Euro, 27 beziehungsweise dann möglicherweise eben auch 15 Euro pro Stunde? Und welche Folgeeffekte ergeben sich aus diesem Mindestlohn für die öffentlichen Kassen?
Herr Professor Thüsing, bitte.
Eine Frage, die für mich als Rechtswissenschaftler nicht einfach zu beantworten ist, aber ich will mich mal herantasten. Der öffentliche Dienst hat Tarifverträge, die liegen über dem gesetzlichen Mindestlohn, auch in den unteren Lohngruppen. Das heißt, insofern wären Belastungen aus dem Lohn des öffentlichen Dienstes unmittelbar durch die Beschäftigten nicht zu befürchten, durch die erhöhten Gehälter. Wir haben von Kamin und Effekten und Ähnlichem gesprochen und Stauchungseffekten, die mögen auch bei den Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst demnächst eintreten. Das wird aber kein Sonderfall sein gegenüber dem, was sonst passieren wird. Ansonsten ist es natürlich so, in dem Moment, wo Sie mehr Lohn bekommen, in dem Moment zahlen Sie mehr Sozialabgaben, in dem Moment können sich Krankenversicherung und Rente freuen, dass Sie zusätzliche Gelder bekommen. Das Ganze darf natürlich nicht dadurch gemindert werden, dass negative Arbeitsmarkteffekte die Beschäftigung senken. Dann hätte man den umgekehrten Effekt, dass insgesamt die Zuführung zur Krankenkasse und zur Rente geringere wären. Also es ist ein ganz schwieriges ökonomisches weites Feld, was man da zu beackern hätte. Der Jurist kann nur sagen, das sind Parameter, die in die Entscheidung der Kommission nach § 9 Absatz 2 durchaus einfließen dürfen. Aber noch einmal, die Gewichtung sollte orientiert an den Nachlaufenden, an der Tarifentwicklung erfolgen. Auch dafür wäre insofern das aktuelle System, wie der Gesetzgeber es vor einigen Jahren bereits bereitgestellt habe, der gesicherte rechtliche Rahmen ist zu verfolgen.
Da kann der Ökonom, Frau Seitz, dem Juristen helfen.
Also dann hatte Herr Kamm-Peter jetzt das Wort.
40, sagt Kamm-Peter, beim Mindestlohn von 14,60 Euro, was 30.372 entspricht, muss der beschäftigte Arbeitnehmer 2.413 Euro Lohnsteuer und 6.545 Euro Sozialversicherungsbeiträge bezahlen, also insgesamt 9.000. Das ist auch ein Gesetz, ein Votum des Staates über die Leistungsfähigkeit dieses beschäftigten Mindestlohnempfängers. Ich muss das mal sagen, weil hier immer so getan wird, sei ausschließlich die Aufgabe der privaten Arbeitgeber. Und das Gleiche steigt natürlich, wenn das Jahresbrutto steigt, dann auch dynamisch an. Und je, insbesondere trifft sie natürlich die Anstiege der Sozialversicherungsbeiträge. Aufgrund des Grundfreibetrages ist ja die Grenzbelastung im steuerlichen Bereich in diesen Bereichen ausgesprochen gering. Aber aufs Netto schlägt zum Beispiel der ungehemmte Anstieg der gesetzlichen Krankenkassenversicherungsbeiträge zum Jahreswechsel natürlich voll ein. Und das bedeutet im Übrigen, das will das mal hier herausarbeiten, dass die Frage, ob man von einem Lohn leben kann, nicht immer nur durch das Brutto entschieden wird, sondern das ist eigentlich relativ egal, sondern BAT, Bar auf Tatze, also das Netto ist das Entscheidende. Und wir erleben immer mehr, dass der Staat glaubt, durch steigende Bruttolöhne, steigende Sozialversicherungsbeiträge zu kurz zu finanzieren. Und das empfinde ich als ungerecht und unfair, nicht nur gegenüber den Beschäftigten, sondern auch gegenüber dem Standort Deutschland.
So, damit sind wir mit den Befragungsrunden durch. Wir kommen zur letzten, zur freien Runde. Und wir haben 10 Minuten Zeit. Herr Bonhoff, Sie sind der Erste.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ja, ich möchte einleiten mit einem Zitat aus der Stellungnahme von Herrn Dr. Lübcke. Darüber hinaus herrscht unter den demokratisch im Deutschen Bundestag vertretenen Parteien hinsichtlich der Zuständigkeit der Mindestlohnkommission Konsens. Das ist absolut richtig. Auch wir haben das explizit, auch in meiner Rede, kundgetan, dass genau das der richtige Weg ist an der Stelle. Und dann führen Sie weiter dazu aus, dass zum Beispiel der Herr Picker als Mindermeinung qualifiziert wird und wir würden Angriffe eben auf die Entscheidung der Kommission fällen. Das halte ich für absolut falsch. Uns treibt die Sorge um, dass diese Entscheidung wieder gekippt wird oder gekippt werden könnte. Und deshalb habe ich eine Frage dann jetzt auch an den Juristen, und zwar an den Professor Thüsing. Angenommen, ein Gericht käme zu dem Ergebnis, dass die Kommission bei ihrem Beschluss unzulässige Kriterien verwendet hat, zum Beispiel die 60% etc. pp., wäre dann der Kommissionsbeschluss gegebenenfalls sogar rechtswidrig und mit welchen Folgen und könnte auch die darauf beruhende Mindestlohnverordnung 5 rechtlich angreifbar sein?
Herr Professor Thüsing.
Herzlichen Dank für die Frage. Darüber haben sich viele Gedanken schon gemacht. In dem Moment, wo ich die Vorgaben des Mindestlohngesetzes nicht hinreichend beachtet habe, wäre der Beschluss rechtswidrig. Das kann gar nicht anders sein, weil sonst wären die Vorgaben der Mindestlohnkommission keine rechtlichen Vorgaben, wie sie normiert sind, sondern wären es nur Empfehlungen, Hoffnungen, Wünsche, Erwartungen, aber keine Vorgaben. Vorgaben haben zum zwingenden Folge, dass sie bei Nichtbeachtung zur Unwirksamkeit der Regelung führen. Das wäre so. Man müsste dann fragen, hat das für den Arbeitnehmer für die Vergangenheit eine Wirkung? Sicherlich oder in aller Regelfall nicht, weil das, was gezahlt wurde, wurde gezahlt und es kann nicht mehr zurückgefordert werden. Das hat schon mit Besonderheiten des Bereicherungsrechts zu tun. Wir hatten die andere Frage, wirkt diese Regelung dann für die Zukunft? Auch da muss man sagen, eine nichtige Regelung kann nicht für die Zukunft wirken. Es gibt jetzt verschiedene Stellungnahmen meiner Kollegen, die sich die Frage stellen, es ist eine rechtswidrige Festsetzung des Mindestlohns, haben wir dann so etwas wie einen Spielraum, eine Penumbra, ein Korridor, in dem wir sagen würden, das ist zwar rechtswidrig, aber nicht nichtig. Jeder, der da versucht, das herzuleiten, kommt letztlich zu doch sehr gegriffenen Annahmen, die juristisch mehr einer Privatoffenbarung entsprechen als gesicherter Dogmatik. Also man kann lange fragen, ist der bisherige Beschluss rechtswidrig? Und da sind die juristischen Schlachten zu schlagen. Wenn man aber einmal zum Ergebnis kommt, das ist rechtswidrig, dann kommt man recht einfach zu dem Ergebnis, dass es dann eben auch unwirksam ist.
Herr Gosner, bitte. Herr Gosner, danke. Dann gehen wir zur Frau Zerr.
Ja, nochmal an Herrn Dr. Lübcke. Sie sprechen sich dafür aus, dass der Referenzwert von 60% des Bruttomedianlohns ausdrücklich als Untergrenze zu verstehen ist. Können Sie erläutern, warum diese Untergrenzenlogik sowohl wissenschaftlich als auch arbeitsmarktpolitisch und rechtlich folgerichtig ist?
Herr Dr. Lübcke, bitte.
Ja, vielen Dank. Die Untergrenze ist ja im Prinzip schon enthalten in dem Schutzgedanken. Also wenn wir den Mindestlohn als den Referenzwert als ein Referenzwert für einen angemessenen Mindestlohn verstehen, der Arbeitnehmerschutz bewirken soll, ist ein Unterschreiten schädlich, dann ist der angemessene Schutz nicht gewährleistet. Aus dem Schutzzweck ist ein Überschreiten, wenn die Kommission sich dazu entscheiden sollte, mal zu 62% oder wenn ein Beschluss dann zu 62% führen würde, dann wäre das aus dem Schutzgedanken heraus erstmal nicht verwerflich. Es würden wahrscheinlich andere Dinge dazu sprechen. Ich darf vielleicht ganz kurz noch auf die Diskussion, die wir eben hatten, eingehen, und zwar die Diskussion um die Legalität der Mindestlohnkommissionentscheidung. Die kann Ihnen als Kommissionsmitglieder eigentlich nicht egal sein, auch wenn sie in den Medien ausgetragen wird. Und das ist der Grundgedanke dieses Minimalvorschlags, den ich in der Stellungnahme gemacht habe. Die können zwei Kriterien gleichzeitig abwägen. Das schaffen Sie in der Mindestlohnkommission. Der EuGH hatte keine Einwände gegen den Referenzwert, der national festgelegt werden kann. Und was wir brauchen aus meiner Sicht, ist eben diese Klarheit. Und ich verstehe auch in Ihre Richtung, Frau Carstensen, Frau Abgeordnete, dass die Binnenperspektive der Mindestlohnkommission sich da noch mal entscheidet. Die haben das für sich erst mal gut geregelt. Das erkenne ich ausdrücklich an. Das habe ich auch in der Stellungnahme so geschrieben. Trotzdem, aus der Außenperspektive ist die Fachdebatte, die juristisch vielleicht sehr, sehr interessant ist, politisch schädlich. Sie führt dazu, dass wir uns darüber Gedanken machen in der Öffentlichkeit, ob die Entscheidungen, die in der Mindestlohnkommission fallen, wirksam sind, wie Sie eben gesagt haben, ob sie ungültig sind. Und all das ist völlig unnötig. Das können Sie als Gesetzgeber beheben, indem Sie diese Formulierung, die die Mindestlohnkommission in der Geschäftsordnung hat, auch im Gesetz so verankern.
Danke. Frau Nassar, bitte.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Bevor ich meine letzte Frage stelle, möchte ich einmal einen Dank an die Sachverständigen aussprechen. Es war wirklich sehr gewinnbringend, Ihnen zuzuhören. An den DGB meine letzte Frage, Herr Kürze. Auf welche Weise wird bislang darauf hingewirkt, dass die Mindestlohnkommission einen von Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite gemeinsam getragenen Anpassungsbeschluss fasst? Vielen Dank.
Herr Kürze, bitte.
Ja, das ist, wir haben ja. Wir arbeiten jetzt mit der zweiten Geschäftsordnung. Wir hatten während der ersten Berufungsperiode eine Geschäftsordnung, mit der waren wir nicht zufrieden. Dann haben wir 5 Jahre ohne Geschäftsordnung gearbeitet. Da waren wir unterschiedlich nicht zufrieden. Und dann haben wir uns bei der dritten Berufungsperiode auf eine Geschäftsordnung geeinigt, die nicht nur sagt, wann eingeladen wird und wie das Protokoll geschrieben wird, sondern wir haben das, was uns der Bundesarbeitsminister mitgeteilt, den Medianwert mit zu berücksichtigen, dort auch mit aufgenommen. Und wir haben darüber hinaus, neben den anderen Erwägungsgründen, das muss man immer ganz deutlich sagen, und wir haben auch den Sitzungsrhythmus so verändert im Hinblick auf die Entscheidung, dass wir in der Mindestlohnkommission tatsächlich genügend Zeit haben, alle Erwägungsgründe sehr ausführlich zu diskutieren und dann auch zu einem gemeinsamen Vorschlag zu kommen. Dem, das ist uns im vergangenen Jahr geglückt. Und ich hoffe darauf, dass uns das in Zukunft auch glückt.
Vielen Dank. Und Frau Lang ist die Nächste.
Ja, ich kann mich dem Dank von Frau Nassau auf jeden Fall anschließen an alle Sachverständigen und habe noch mal eine Frage an Tom Grebs. Es wurde jetzt ja mehrmals in Frage gestellt, dass es a, die Aufgabe von Unternehmen sei, armutsfeste Löhne zu bezahlen und b, das Ziel des Mindestlohns sein sollte, armutsfeste Löhne zu gewährleisten. Wenn ich davon ausgehe, dass das nicht das Ziel des Mindestlohns ist und diese Anforderung nicht gestellt werden muss, dann kann das ja nur durch andere oder durch tatsächlich sozialstaatliche Leistungen kompensiert werden. Ein paar wurden auch schon angesprochen, wie das Wohngeld. Wozu würde das führen mit Blick auf die Sozialausgaben und auf ein Ansteigen bei den Sozialaufgaben und die Aufgaben, die dann auch auf die Verwaltung zukommen, zum Beispiel Jobcenter etc.?
Vielen Dank, Herr Professor Grebs. Bitte schön.
Ja, vielen Dank für die Frage. Das ist ein konzeptioneller Punkt, auf den ich auch gerne noch mal zurückkomme. Es wurde ja schon erwähnt, dass der Mindestlohn kein sozialpolitisches Instrument ist. Und ich würde dem vielleicht sogar zustimmen, aber würde sagen, naja, aber das ist ein arbeitsmarktpolitisches Instrument oder zumindest eine Arbeitsmarktinstitution. Und aus dieser Sichtweise, wo, glaube ich, auch Konsens herrscht, kann es immer noch unterschiedliche Schlüsse geben. Herr Kampeter hat ja schon erwähnt, dass aus seiner Sicht, und das ist auch die Sicht der Arbeitgeber und vieler, nenne ich sie mal, marktliberaler Ökonomen, der Lohn hauptsächlich die Produktivität widerspiegelt und Lohndifferenzen sich erklären lassen durch Produktivitätsdifferenzen. Die VWL-Sicht wäre dann, dass der Reallohn dem Grenzprodukt der Arbeit entspricht. Diese sehr einfache Theorie, die wirklich nur auf die Produktivitätsdifferenzen schaut, hat ein Problem. Sie ist empirisch hinreichend häufig widerlegt worden. Sie war zum Beispiel der Grund, warum so viele Ökonomen bei der Einführung des Mindestlohns 1 Million Arbeitslose vorhergesagt haben, das natürlich dann nicht eingetreten ist. Das heißt, ich habe hier und einige andere eine ganz andere Perspektive auf den Arbeitsmarkt und auf die Bestimmungsfaktoren des Lohns. Der Lohn wird schon bestimmt durch die Produktivitätsdifferenzen, aber eben auch durch die Machtverhältnisse, die darüber entscheiden, wie der Überschuss, der produziert wird durch existierende Beschäftigungsverhältnisse, wie dieser Überschuss verteilt wird zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Deswegen haben wir ja Gewerkschaften. Und der Mindestlohn wirkt nun dort, wo wir eben keine Tarifbindung haben etc. etc. Und für mich ist der Mindestlohn auch ein Instrument, das diese Machtverhältnisse zugunsten der Beschäftigten verschiebt und damit den Überschuss, einen größeren Teil des Überschusses an die Beschäftigten auszahlt. Und als dieses Instrument sehe ich immer, nicht nur ich, viele Arbeitsmarktökonomen, den Mindestlohn. Und aus dieser Sicht dann würde ich auch sagen, können wir auch mehr diesen Mindestlohn und die Mindestlohnfindung besser verstehen, warum eigentlich das auch als existenzsichernder Mindestlohn sein sollte. Okay, ich bin jetzt aus der Zeit, deswegen ich bedanke mich.
Vielen Dank. Wir nehmen die Frau Carstensen noch dran. Frau Carstensen. Kurze Frage.
Ja, vielen Dank. Da hatte ich jetzt tatsächlich gar nicht mehr mit gerechnet, lieber Bernd. Ich wollte noch einmal dann die Frage an Professor Dr. Thüssing, aufgrund auch der Ausführung nochmals von Herrn Dr. Lübcker. Wo sehen Sie, Professor Thüssing, konkret die Grenze zwischen legitimer politischer Rahmensetzung und unzulässiger politischer Einmischung in die Arbeit der Mindestlohnkommission?
Damit haben Sie fast das Schlusswort, Herr Professor Thüssing.
Das ist ja nichts Schlechtes aus meiner Sicht. Ich kann es in einem Satz machen. Jede Empfehlung der Politik an die Mindestlohnkommission, was am Ende rauskommen sollte, sei sie noch so freundlich formuliert, sollte unterbleiben. Wir wollen eine unabhängige Kommission. Das hat man bewusst so etabliert und dabei soll es bleiben. Und jede Druckausübung, sei sie freundlich formuliert, sei sie deutlich formuliert, sei es als verbindliche Erwartung formuliert, die sollte unterlassen werden. Vertrauen wir der Mindestlohnkommission, dass sie es richtig macht.
Vielen Dank, dass Sie da waren für die Antworten. Vielen Dank für Ihre Stellungnahmen, die Sie abgegeben haben im Voraus. Ich bedanke mich beim ganzen Ausschusssekretariat für die Organisation und Durchführung und jetzt des Protokolls. Und noch einmal uns allen alles Gute für 2026. Die Sitzung ist geschlossen.